Was aber wichtig ist, ist, dass es in beiden Fällen eine Ausdehnung des Geistes, eine Ausdehnung des Bewusstseins ist. Also eine Ausdehnung der bisherigen Ausdrucksgrenzen beziehungsweise der bisherigen Wahrnehmungsgrenzen. Und diese Ausdehnung, diese Ausweitung ist die Funktion von Kunst. Wenn man ihr überhaupt eine Funktion zusprechen will, denn ne, es gibt Kunstdiskussionen, die wollen das nicht. Aber selbst deren Funktion oder deren Effekt letztendlich ist genau dieser, eine Erweiterung von Bewusstsein. Ne? Diese ganze Art, Polart, Diskussion und so weiter. Also diese Funktion von Kunst, Erweiterung des Bewusstseins, ist genau die Funktion oder die spirituelle Bedeutung des buddhistischen Weges. Künstler ist das Kunstwerk das Resultat der Bewusstseinserweiterung und beim Betrachter oder Zuhörer ist das Kunstwerk der Auslöser oder der Impuls für die Bewusstseinserweiterung. Jetzt muss man aber fragen, okay, worin liegt denn dann in der Kunst? Gibt es ja auch diese horizontale und vertikale Bewegung, ne, oder Dimension? Das kommt darauf an, welche Art von Kunst, also was wir als Kunst betrachten zum einen, ja, und dann auch welche, mit welcher Art von Kunst wir uns umgeben, ja, auf welche Art wir zugehen, von welcher wir stimuliert werden wollen. Das kommt natürlich ganz drauf an. Es gibt eine manchmal ganz hilfreiche Kategorisierung von Kunst in diesem Zusammenhang, die hat Sangharakshita, der Gründer dieser Bewegung, hier mal aufgestellt. Und zwar eher so im Blick, also er unterscheidet zwischen vier Kategorien von Kunst im Hinblick auf Gegenstand und Qualität von Inspiration, warum dieser Gegenstand geschaffen worden ist. Und da gibt es zum einen sogenannte Kunstgegenstände, die weder religiös sind, ja, also oder weder, es gibt Kunstgegenstände, die weder ein religiöser Gegenstand sind, noch eine inspirierende Wirkung haben. Davon haben wir ganz viele, die sich eben Kunst nennen, ja, jetzt in unserem breiteren Sprachgebrauch. Da gehören moderne Zeitschriften zu, da gehört die ganze Unterhaltungsliteratur zu, der Unterhaltungsfilm und so weiter. Der hat also weder religiösen Gegenstand noch eine spirituell inspirierende Wirkung. Da geht es rein um Unterhaltung, ne, um mehr oder weniger Ablenkung von dem, was jetzt ist. Ne. Nicht immer, also sage ich jetzt ohne Wertung. Dann gibt es eine Kategorie von Kunst, die formal religiös ist, die also so aussieht, als hätte sie religiösen Inhalt, aber so schlecht und billig und massenhaft hergestellt ist, dass die Inspiration, diesen Gegenstand herzustellen, kein spiritueller, kein religiöser mehr ist. Ach, das können alle diese Heiligenbildchen sein, die man irgendwo in Souvenirläden kauft, ja? Oder massenweise Drucke von Bildern von spirituellen Lehrern oder sowas. Ja? Also Dinge, die zwar formal, ne, im religiösen Kontext entstanden sind, deren Motivation für die Auflage aber alles andere als spirituell ist und auch dadurch die inspirierende Wirkung verliert. Dann gibt es sicherlich eine ganze Reihe von Kunst, die nicht formal religiös ist, aber essentiell in sich spirituell ist. Ein schönes Beispiel dafür ist zum Beispiel japanische und chinesische Landschaftsmalerei, ne, oder auch Kalligrafie, so etwas. Hat an sich keinen religiösen Inhalt, wirkt aber und ist erstmal gemacht aus einer tiefen Inspiration für Harmonie in Kunst und Natur, ja, und hat auch eine entsprechende Wirkung beim Betrachter. Und als vierte Kategorie führt er an formal religiöse Kunst, die zutiefst spirituell inspiriert ist. Ja, dazu gehört also vieles, zum Beispiel, was man eben auf Kunstausstellungen sehen kann. Ja, wie zum Beispiel jetzt diese letzte Tibet-Ausstellung in der Villa Hügel oder eine Kunstausstellung in Bonn, wo eben Objekte gezeigt werden, die in Klöstern teilweise entstanden sind, die in spirituellen Kontexten entstanden sind und die aus einer Hingabe zu dem entstanden ist, was durch diesen Gegenstand zum Ausdruck gebracht werden soll. Beziehungsweise wozu dieser Gegenstand einladen soll, eben zu Kontemplation, zur Hingabe, zur Devotion.